treffe heute Walter Lindner, den früheren Botschafter von Deutschland in Indien. Nicht nur in Indien, aber da hat er besondere Bekanntheit erlangt. Schönen guten Tag, Herr Lindner.
Fangen wir erstmal an. Grüße, schön wieder hier zu sein.
Herr Lindner, Indien ist in den Staatenbund, wenn man ihn so nennen will, der BRICS integriert. Was halten Sie insgesamt von diesem Staatenbund? Ist es ein Staatenbund oder ist es eine lockere Staatengemeinschaft? Wie würden Sie diese Gemeinschaft beschreiben?
Also ich glaube, de facto ist es einfach eine Staatengemeinschaft, aber mit dem Impetus, so wurde es ja auch gegründet, mehr zu sein, also eigene Währung zu gründen und ein Gegengewicht zu sein gegenüber den westlich dominierten, vor allem Finanzierungsinstituten, Weltbank und so weiter. Also deswegen, so war es, glaube ich, konzipiert und deswegen ja auch die Zusammensetzung. Aber ob das jetzt tatsächlich schon richtigen Schwung erreicht hat, muss man sehen. Ich glaube, es ist so, wie es die Initiatoren sich beabsichtigt hatten. Ich glaube, soweit ist es noch nicht gediehen, aber es ist schon etwas, was eine jährliche Sitzungen hat, wo einzelne Vertreter ja auch ernannt sind in den einzelnen Ländern, um sich um die Wirtschaftsfragen zu kümmern. Dann werden neue Mitglieder aufgenommen, wie letztes Jahr als Indien die BRICS von dem BRICS-Vorsitz hat. Also es ist schon ein Namensschild für etwas, was es vorher nicht gegeben hat und was auch den Westen aufhorchen lässt, weil es eben da wirklich auch eine Konkurrenz gibt, die so unterschiedlich sein mögen, die Länder. Man nehme nur China und Indien im selben Verbund. Aber es zeigt doch etwas, ein Verbund, der auch den globalen Süden vor allem umspannt.
So, Sie sprechen schon das Thema an. Die beiden größten Nationen, die beiden größten Länder sind China und Indien, die ja nicht immer durch Einigkeit aufgefallen sind in den letzten 100 oder auch 500 Jahren, sondern waren immer große Rivalen. Sie sagen zudem, eine gemeinsame Währung ist geplant. Wie realistisch ist sowas, dass jetzt eine Währung, die aus den BRICS-Staaten entsteht, eine Leitwährung würde, weil alles andere würde wahrscheinlich auch gar nicht dem Anspruch der Staaten entsprechen? Oder ist es vielmehr so, dass sich dann doch einer unterordnen muss, weil China trommelt ja auch schon ziemlich laut, dass die chinesische Währung Leitwährung neben US-Dollar und so ein bisschen Euro werden soll?
Ja, ich glaube nicht, dass die anderen BRICS-Staaten damit einverstanden wären, dass jetzt praktisch China eine neue Leitwährung wäre, sondern die Idee war ja, dass man aus diesen BRICS-Staaten heraus irgendwie eine Art von Währung kreiert, die dann letztlich dem Dollar Konkurrenz macht. Ich glaube, es ist eher das Aufhorchen lassen kommt daher jetzt, weil einfach so eine Gruppe es wagt, sich sozusagen gegen die Dominanz der westlichen Länder zu stellen. Die mögen völlig unterschiedlich sein oder ziemlich unterschiedlich sein, aber jedenfalls eins eint sie, dass sie nicht mehr selbstverständlich oder dass sie nicht mehr einfach den vorgegebenen Regeln einer westlich geprägten Welt folgen wollen. Wenn Sie sehen, 20% der Staaten sind der Welt sind westlich orientiert, 80% sind es nicht. Also und trotzdem haben die 20% westlich orientierten Staaten durch Wirtschaftsmacht, durch die Institutionscharakterisierung, die meistens von ihnen vorgenommen wurde, es geschafft, dass die Regeln, die letztlich von den Kolonialmächten, viele von den westlichen Ländern waren ja Kolonialmächten, dass die letztlich die Regeln bestimmen, nach denen sich der Rest der Welt zu richten hat. Und das, glaube ich, geht nicht mehr. Und da ist die BRICS einfach ein Beispiel dafür, wie die Länder sagen, Moment, so geht das nicht mehr. Das ist dann gerichtet gegen Kolonialisierungsreflexe. Das ist gerichtet gegen für selbstverständlich nehmen, dass westliche Belange die ganze Welt interessieren müssen, dass aber die Belange aus dem globalen Süden nicht unbedingt jeden interessieren müssen und so weiter. Also das ist, glaube ich, mehr die Symbolik, die momentan sozusagen da auffällt. Bei der Praxis sind es, glaube ich, Baby-Steps, die vorwärts kommen.
Jetzt hatten wir unlängst Wahlen in Indien, wo Herr Modi auch wieder gewonnen hat. Wie schätzen Sie das ein? Was ist die Perspektive? Wie geht es weiter in Indien unter seiner Herrschaft?
Also erstens ist natürlich das ein Wahlsieg von Modi, weil er zum dritten Mal gewählt wurde, was in Indien erst einmal passiert war, bei den Zeiten von Nehru. Also insofern, das ist ein Erfolg. Allerdings ist er natürlich mit sehr viel Wasser im Wein, weil er eine ganz schöne Klatsche bekommen hatte, weil er jetzt nicht die absolute Mehrheit hat. Bis jetzt war er es gewohnt, dass er ohne Koalitionspartner regiert. Jetzt braucht er einen Koalitionspartner. Den hat er mittlerweile gefunden. Das sind die Parteien, die früher auch schon nah bei ihm waren. Also es wird sich nicht allzu viel ändern jetzt. Aber die Opposition ist etwas stärker geworden und er hat gemerkt, er ist auch die Bäume der Regierungspartei wachsen nicht in den Himmel. Das kann durchaus gut sein, weil jede Partei und jede Regierung, die sozusagen zu lange an der Macht ist und zu sehr das selbstverständlich nimmt, dann vernachlässigt, was tatsächlich die Bevölkerung will. Und ich glaube, das könnte etwas sein, was jetzt neu ist in Indien, dass man noch mehr darauf hört, was will die Bevölkerung und dass man eben manche Spitzen weglässt, die man vorher hatte.
Also in Indien wird ja als die größte Demokratie der Welt bezeichnet. Andererseits gibt es ja auch ziemlich lautstarke Stimmen, die sagen, de facto wird Indien autokratisch regiert. Wie sehen Sie das? Das klingt ja nach einem sehr starken Widerspruch, aber wie schätzen Sie das ein?
Also Indien ist in der Tat eine starke Demokratie und eine alte Demokratie. Die ist 80 Jahre alt und hat hervorragend die Wahlen bisher gemeistert. Und zwar in einem Land, wo sie neuerdings fast 1 Milliarde Wahlberechtigte haben. Das muss man erstmal machen. Und es gibt keinerlei Proteste von irgendeinem Kandidaten, der sagt, da wurde irgendwie Missbrauch gemacht. Also ja, es ist eine Demokratie, es ist eine alte Demokratie und eine robuste Demokratie. Sie ist nicht fehlerlos, aber keine Demokratie ist fehlerlos. Wenn Sie einen Blick nach Washington richten, was passiert ist am Marsch auf das Kapitol und was in manchen anderen Ländern, die wir in der demokratischen Welt verorten, sozusagen passiert, dann sehen Sie, dass auch in Deutschland keine Demokratie ist perfekt und auch die indische nicht. Das heißt, dass auch ein Modi natürlich, dass es da Vorwürfe gibt und manche sind durchaus berechtigt. Also, dass die Democratic Spaces, wie man sagt, die schrumpfen. Also es gibt mehr Einflussnahmen auf die Medien. Es gibt dann Verhaftungen, die sozusagen vom Gerichten überprüft werden. Aber meine Meinung nach ist erstens, das Rechtssystem funktioniert sehr gut in Indien. Das heißt, die Gerichte kassieren oft auch Entscheidungen der Regierung und sehen da auch zu, dass hier vernünftige Grenzen gesetzt werden. Das Zweite ist, dass wir aus westlichen Ländern oft eine Tendenz haben, einen Reflex haben, sofort die Schublade aufzumachen des Negativen, ohne wirklich zu sehen, wie komplex dieses Land ist, dass das abhängt, dass es auch zusammenhängt mit den Kolonialvergangenheiten, dass es zusammenhängt mit den vielseitigen Religionen, die es dort gibt, mit Kasten oder Communities, wie man jetzt nennt, mit föderalen Charakter. Das heißt, es ist so ein komplexes Land, da verbietet es sich eigentlich, dass man einfach so aus der Lameng heraus einfach eine Kritik macht. Natürlich soll man kritisieren und so, aber dann bitte im vernünftigen Tonfall und nicht mit einem belehrenden Zeigefinger, wo wir da als Westen einreiten und sagen, das müsst ihr so machen und so und so. Diese Moralisierung haben die Inder satt und nicht bloß die Inder, sondern viele in der Welt des globalen Südens, dass hier Kolonialmächte mit einer Vergangenheit kommen, die alles andere als respektvoll für Menschenrechte war, die jetzt plötzlich kommt und sich zum Schiedsrichter aufwirft, bei euch funktioniert die Demokratie gut oder schlecht. Also ich würde raten, zu einem respektvollen und auch respektvollen Ton und auf Augenhöhe mit den Indern umzugehen und mit vielen Ländern des globalen Südens.
Vielen Dank für diese Einschätzung, Herr Lindner.
Gerne, Herr Westring.